Ja, hallo Sascha, grüß dich.
Hallo, Dinosetum. Schön, dass du mich besuchen kommst.
Ja, danke, dass ich da so kurzfristig bei dir Termin bekommen habe zum Interview. Ich weiß also relativ wenig von dir, nur dass du Live-Chat anbietest. Und ich nehme an, du siehst dich selber als spirituell ausgerichteten Menschen. Falls ja, was verstehst du darunter oder wie äußert sich das?
Also ich merke schon jetzt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, allein mit dem Wort mittlerweile halte ich mich zurück, auch für mich selber irgendwas spirituell zu nennen. Ich habe mit etwa 13 angefangen, etwas zu suchen. Und es hat damals nicht spirituell geheißen für mich. Ich wusste nicht, wonach ich suche. Und der Pfad, auf den ich dann kam, der wird spirituell genannt. Und es stimmt, denke ich, schon insofern, als dass ich etwas gesucht habe, was nicht nur größer ist, sondern das Letzte, das Größte, der letzte Sinn, die letzte Wahrheit. Und irgendwo wird dann aber auf dem Weg klar oder wurde mir klar, dass es diesen Unterschied nicht gibt, zu sagen, ja, irgendwo da draußen ist dieses Letzte, diese letzte Wahrheit dort, im Unterschied zu diesem Leben hier. Weil das war ja genau mein Erleben und auch mein Leiden und mein Sehnen, dass dieses Leben, was ich hatte, nicht gut genug war, nicht wahrhaftig genug war. Und am Ende meiner Reise so weit musste ich aber sehen, es gibt keinen Unterschied. Das heißt, es spirituell zu nennen, macht für mich so keinen Sinn mehr. Es ist einfach nur, was geschieht. Mein Leben mit Familie, mit Arbeit und mit allem und mit dir hier heute.
Wenn du sagst mein Leben, wer ist da gemeint?
Dieser Mensch. Einfach nur dieser Mensch oder dieses Glas oder die Dinge, die geschehen. Also, ich sage auch gerne, ich schaue wie mit zwei Augen. Früher glaubte ich ausschließlich dieser Mensch zu sein. Und wenn ich von mir selber gesprochen habe, meinte ich diesen Körper und dieser Persönlichkeit. Und wenn ich heute meine oder ich sage, dann meine ich immer noch diesen Mensch, diesen Körper, diesen Geist, diese Erziehungsnormen oder was auch immer du willst. Aber es ist wie mit einem Auge bin ich Mensch und mit dem anderen Auge transzendiert das, ist jenseits davon, ist innen drin, schaut durch das Ganze hindurch. Und deswegen habe ich aber überhaupt kein Problem, immer noch von mir zu reden und ich mache jetzt dies und ich mache jetzt das. Und ich lebe deswegen auch ein ganz normales menschliches Leben, was ich nicht überwinden muss oder irgendwas, sondern ich bin hier, um es zu genießen.
Ist da noch der Ich-Gedanke, auf den alles bezogen wird, also alle Wahrnehmungen, alle Gefühle, alle Gedanken? Ist da das Gefühl, die gehen von einem Zentrum aus oder be werden bezogen auf ein Zentrum?
Absolut, absolut. Ja, es gibt ein Zentrum, ein erlebtes Zentrum und die Dinge beziehen sich auf dieses Zentrum. Und das Spannende ist, als ich mein allererstes Satori hatte mit, ich glaube, 24, ich habe da darauf hingearbeitet, ich habe Jahre darauf hin meditiert, bis ich endlich dort war und dieses Ich-Zentrum sich komplett aufgelöst hatte. Und alles eins war, und ich war alles, alles war ich. Es gab kein Ich mehr in dem Sinn, sondern nur noch dieses grenzenlose So-Sein, also ohne ein Zentrum, ohne ein erlebtes Zentrum. Und dieser Zustand hat sich nicht gehalten. Und diesem Zustand bin ich fast 10 Jahre hinterhergerannt. Ich wollte da wieder hinkommen. Und am Ende meiner Reise habe ich gesehen, alles, was kommt, muss auch wieder gehen. Dieser Mensch, der geboren wurde, so muss auch wieder sterben. Das, was wir Suchen ist das, was wir schon immer sind. Das ist nicht etwas, was wir erringen müssen oder finden können oder sich in einem speziellen Zustand nur abzeichnen kann. Das heißt, am Ende ist ein Erleben von Körperlichkeit kein Widerspruch. Ein Erleben von einem Ich-Gefühl kein Widerspruch. Wie könnte es ein Widerspruch sein? Weil der Ich-Gedanke selber ist geschaffen aus dem Absoluten. Wenn nicht, würde ich sagen, das darf nicht sein. Und trotzdem ist es sehr wohl möglich, dass diese Ich-Gefühl oder Ich-Gedanke auch sich komplett auflösen kann. Kann oder muss nicht. In meinem Fall hat er sich noch nicht ganz verabschiedet, aber das ist völlig, völlig irrelevant. Also ich habe damit kein Problem, dass ein Ich-Gefühl existiert. Ich habe auch kein Problem, dass hier ein Glas steht. Es sind Erscheinungen und ich weiß, dass das ein Teil von dem Ganzen ist. Weder besser noch schlechter, sondern einfach nur ein Teil.
Du redest vom Ende der Reise. Wie hat sich das, also was gibt das Zeichen, dass es ein Ende ist von der Reise?
Als ich mit 13 zu suchen angefangen hatte, war dieses deutliche Gefühl, es fehlt was existenziell. Da war ein Leiden, ein Sehnen. Und es gab nichts, was wichtiger gewesen wäre für mich, als das herauszufinden, dieses Geheimnis zu lüften, dieses Ankommen zu Hause, das Leiden beenden. Es gab nichts Wichtigeres. Ich habe alles andere vernachlässigt. Und 20 Jahre später ist es abgefallen. Ganz unspektakulär. Anders als ich immer dachte. Eben gerade, wie ich vorhin erzählt habe, im Unterschied zu dieser großen Erlösung und Auflösung von allen Ich-Gebundenheiten, war es einfach nur das Durchschauen, dass das, was jetzt hier ist, schon die Vollkommenheit ist. Dass das gestern schon die Vollkommenheit war. Dass die Gebundenheit genauso Vollkommenheit ist. Und diese Entspannung für den Menschen darin, dieses Loslassen für den Menschen, aber auch die Selbsterkenntnis, die darin besteht, wo ich ein Ich war und nur dieses Ich war und plötzlich gesehen habe, dass dieses Ich lediglich in einem größeren Raum erscheint. Und wenn ich jetzt sage, in einem größeren Raum erscheint, dann hört sich das wirklich räumlich an, aber darum geht's gar nicht. Dass all das, wie in dem Satori, das ist alles, was ist. Und für diesen Menschen in seiner Evolution in Raum und Zeit ist das Leiden abgefallen, ist das Suchen abgefallen, ist das Gefühl, angekommen zu sein für diesen Menschen.
Gibt es was anderes auch noch als Vollkommenheit?
Naja, es hört sich jetzt so an, als würde es nebst Vollkommenheit Unvollkommenheit geben. Und dann wäre der Begriff falsch gewählt. Es ist das So-Sein. Es ist einfach nur, wie es ist. Weder vollkommen noch unvollkommen. Einfach so, wie es erscheint und wie es vor sich hinfließt und sich verändert. Mit Menschen, ohne Menschen, mit dem Erleben von Gebundenheit oder ohne das.
Macht es einen Unterschied, ob man Gebundenheit erlebt oder nicht?
Nein. Für wen sollte es einen Unterschied machen? Das heißt, wenn ich einen Film schaue und in dem Film sehe ich einen Menschen, der im Gefängnis ist und daneben steht einer, der nicht im Gefängnis ist. Und du fragst mich, macht das einen Unterschied? Und ich sage, naja, in beiden Fällen erscheint es wie etwas. Aber es ist nicht das, wie es ausschaut. Da ist niemand außerhalb des Gefängnisses und niemand innerhalb des Gefängnisses. Es ist nur ein Film.
Ja, aber es war mal ein Schauspieler da, der das dargestellt hat.
Es ist nur eine Analogie. Also natürlich ist das, geht es nicht um einen wirklichen Film. Aber man versucht dann Worte zu finden für etwas, wofür es keine Worte geben kann. Weil Worte innerhalb von Raum und Zeit stattfinden und sich aufbauen und ein Verständnis so langsam daherkommt für etwas, was außerhalb von Zeit oder jenseits von Zeit und Raum existiert. Ich kann unmöglich jemals irgendwas Wahres sagen. Also versuche ich mit Bildern zu arbeiten.
Gibt es etwas, was fördert, dass die Gebundenheit wegfällt?
Ja, ich glaube ja. Wenn wir davon ausgehen, dass das Universum eine Art Film ist, wieder nur eine Analogie. Ja? Und ich sage mal, Gott sitzt im Kino und schaut sich den Film namens Universum an. Und das zieht sich so hin und dann irgendwann kommen eben auch Menschen und es kommt auch das Gefühl und das Erleben von Gebundenheit auf der Mattscheibe, auf der Kinoleinwand. Und du siehst also den Buddha sozusagen, ja, wie er auf der Suche ist und wie er fleißig meditiert und irgendwann kommt der Punkt, wo er dann aufwacht. Und dann geht der Film aber weiter und der Buddha pilgert rum und missioniert und am Ende stirbt er. Also, so existiert Gebundenheit als Erscheinung, genauso wie die Abwesenheit von Gebundenheit erscheint. Aber es ist einfach nur eine Erscheinung, es betrifft niemanden. Und trotzdem existiert die Evolution. Die Dinge erscheinen. Sie sind nur nicht das, was wir im Alltag glauben, dass sie sind. Nämlich aus sich selber heraus existierende Entitäten. Sie sind, wie der Buddhismus sagen würde, leer. Sie sind da, aber sie sind leer von der Realität, der wir ihnen geben.
Okay, also Sie haben keine Realität, wir geben die nur.
Naja, wer heißt dann wieder wir? Das macht natürlich genauso wenig Sinn. Aber das ist Teil des Spiels. Also ich meine, ich weiß, es ist schwierig, wenn ich so einen Traum, also ein Filmbild bediene. Aber das ist dann wieder so, wie wenn auf der Leinwand dieses Gespräch stattfindet und jemand sagt, ja, um wen geht's denn da? Also es schaut aus, wie wenn es eine gehaltvolle Diskussion wäre, aber es ist schon da nur ein Film. Also es betrifft niemanden. Und die Idee, es könnte jemanden betreffen, die Illusion selber erscheint auch nur auf der Leinwand. Sie ist genauso leer.
Ja, aber die Erscheinung oder die Leinwand oder der Film, egal wie man es beschreibt, ist auch das.
Ja, ganz genau.
Und die Wahrnehmung davon und der Glaube, dass das was ist und vielleicht eine Wesenheit hat, ist auch das.
Ganz genau, aber diese Glaube und diese Annahmen, die gehören niemandem. Sie erscheinen einfach nur auf der Leinwand zweidimensional. Sie gehören nicht wirklich real einem realen Menschen, sondern es ist einfach nur das Bild eines Menschen und der Ton, der dazu gespielt wird. Es ist keine eben aus sich selber heraus existierende, kohärente Identität oder Entität. Es ist einfach nur Ton und Bild.
Es ist eine Form, die gespielt wird vom Leben, die aber eventuell für den Spieler, sehr real aussieht und als real angenommen wird.
Ich weiß, was du sagen willst, aber das ist genau der Punkt. Und jetzt drehen wir es vielleicht um, weil wir gehen ja davon aus, dass wir Spieler sind oder dass wir ein Jemand sind. Und ich sehe in der Diskussion oder auch in der philosophischen Diskussion oder in der Argumentation, können wir da eigentlich nie vernünftig rauskommen. Weil dann nennt man immer, na, wovon redet der jetzt und wie meint er das jetzt genau und überhaupt und ich verstehe es nicht und innen oder außen und was soll ich jetzt damit nur filmen, ja. Und ich habe für mich selber gesehen, dieses Reden über die Dinge bringt eigentlich gar nichts oder sehr wenig oder sehr oft nur Konfusion. Deswegen rede ich eigentlich auch ungern über diese Themen, sondern ich möchte lieber direkt an eine Praxis rangehen. Und deswegen das, was ich tue, ist Selbsterforschung. Nur Selbsterforschung. Wenn ich kann, vermeide ich eigentlich die Philosophie dazu.
Ja, wenn es nur Philosophie ist, also reines Gedankenspiel, dann stimme ich dir zu.
Genau.
Aber ich weiß für mich aus meiner Erfahrung, von mir aus meine und ich immer in Anführungszeichen, wie auch immer, dass man kann es nicht in Worte ausdrücken, aber wenn jemand versucht, darauf hinzuweisen, das hat was, dann ist die Vibration davon, von dem, was eigentlich sowieso immer da ist, aber die wird vielleicht deutlicher wahrgenommen. Also es hat schon was zu versuchen, darauf hinzuweisen, auch wenn die Worte nie stimmen.
Natürlich, natürlich.
Also von daher finde ich schon, dass es einen Sinn macht, davon zu sprechen.
Ja, ja.
Und es wird sowieso nur derjenige sich anhören, der vielleicht ein ganz klein bisschen Resonanz hat oder der rausfinden will, ob er Resonanz hat.
Auf jeden Fall. Inspiration existiert, man fühlt sich angesprochen, man spürt, da ist was, aber weil man ja schon immer spürt, es gibt etwas und ich weiß nicht, wie ich hinkommen soll, und dann lese ich einen Text, einen klassischen, oder ich rede mit jemandem und fühle da drin eine Wahrheit und fühle mich auch angezogen, und an dem Punkt ist für mich aber immer das Gefühl oder die Gefahr, weil so habe ich selber erlebt, dass ich mit meinem Verstand da drin aber verloren gehen kann, weil ich nichts mehr habe. Ich meditiere dann und ich mache meine Übungen und hoffe, dass ich irgendwann diese entscheidende Erkenntnis habe. Und damit habe ich 20 Jahre verbracht. Also die Information zu erhalten, ist relativ schnell möglich gewesen. Die Inspiration zu kriegen, war auch schnell möglich. Und trotzdem konnte ich ewig da drin verloren gehen, innerhalb der Suche. Und ich nenne das gerne spirituelles Möbelrücken. Du hast recht, es hat einen Wert. Aber solange ich innerhalb des Systems versuche, das System zu überwinden, komme ich nicht raus. Ich habe noch eine bessere Analogie. Also meine Lieblingsanalogie ist die Traumanalogie. Wenn du schläfst in der Nacht und träumst und nicht weißt, dass du träumst, dann erscheint dir ja auch eine Welt. Dir erscheint dein Körper. Du unterhältst dich vielleicht mit Menschen. Du machst vielleicht Dinge. Du fährst vielleicht mit dem Auto oder du schaust in die Sterne hinaus. Und solange du aber nicht weißt, dass du träumst, ist das deine Wirklichkeit bzw. deine Realität. Und du stellst sie nicht in Frage, weil wozu solltest du sie in Frage stellen? Und wenn du aber aufwachst im Traum, einen luziden Traum hast und erkennst, ich schlafe eigentlich, das ist nur ein Traum, dann verändert sich die Perspektive radikal. Du siehst immer noch die Sterne, du fährst vielleicht immer noch im Auto. Aber du weißt jetzt, die Dinge sind nicht das, wie sie erscheinen. Du weißt, das ist nur ein Traum. Und wenn jemand nicht weiß, dass er träumt und innerhalb des Traumes versucht rauszukommen, also er sagt, ich sage jetzt, ich träume und ich habe jetzt irgendwie ein spirituelles Sehnen und ich gehe in meinem Traum jahrzehntelang zu Gurus und rede mit denen und mache Meditationen, aber es findet alles innerhalb des Traumes statt. Ich mit meinem Traumkörper mache Traumübungen, rede mit anderen Traumgurus, versuche irgendwie innerhalb des Traumes irgendwo hinzukommen. Und das Aufwachen innerhalb des Traumes bedeutet zu erkennen, es war schon immer nur eine Erscheinung. Das heißt, ich kann innerhalb des Traumes nirgendwo hinkommen. Ich muss aufwachen. Beziehungsweise die Erkenntnis, dass das, was träumt, schon immer wach ist. Also ich also nicht ein Mensch bin, der aufwachen kann, sondern dass auch dieser Mensch im Traum, dieser Traumkörper nie real war. Die Emotionen, die da sind, nicht real sind, sind Traumemotionen. Und das, was aber das eigentlich sieht, ist schon immer wach. Dahin zu kommen, ist outside of the box, ganz rausgehen. Oder umgekehrt sehen, dass du schon immer draußen bist, dass du nie drin warst. Und deswegen dann gehst du innerhalb des Traumas auf eine lange spirituelle Reise. Und wozu? Weil innerhalb des Traumas bleibst du innerhalb des Traumas. Und wenn du aufwachst und siehst, es war immer schon nur ein Traum, dann muss sich auch nichts verändern. Weil du bist wach. Du siehst, dass das, was sieht, schon immer wach war. Und ich würde jetzt sagen, es ist eben, um keine Missverständnisse zu kriegen, nicht nochmal ein jemand, der aufwacht, sondern die Erkenntnis, ich bin der Traum. Das, was ich wirklich bin, ist die Gesamtheit des Traumes, auch mit den Inhalten. Also ich bin eben alles. Und das Ich-Gefühl und dieser Körper und die Subjektivität ist einfach nur eine weitere Erscheinung in dem Traum, als mich, als Traum. Und so lebe ich jetzt mein Leben. Das ist wie, nur eine Analogie. Ich sage nicht, das ist ein Traum. Ja? Aber für mich ist alles genauso. Dieser Körper und auch ein mögliches Ich-Gefühl ist kein Widerspruch und kein Widerstand dagegen. Der Traum läuft. Aber ich bin alles. Ich bin überall. Die Perspektivität, dass ich jetzt so rausschaue, das ist eine weitere Erscheinung in dem Traum. Das ist kein Widerspruch. Nie war irgendetwas ein Widerspruch. Weil ich habe nie geschlafen, sondern das, was der Traum gezeigt hat, er hat Gebundenheit gezeigt, er hat eine spirituelle Reise gezeigt und er hat ein Aufwachen gezeigt. Aber das, was ich bin, konnte nie schlafen. Ich bin der Traum selber.
Okay. Ja, finde ich, kann ich voll Ja zu sagen. Ich habe eine Frage dazu, zu der Einstellung, solange man meint, also jemand zu sein. Da gibt es die einen, die sagen, wenn du 100%, wenn die Sehnsucht wirklich dein ganzes Leben ausmacht, wenn das Verlangen 100% ist, dann muss es passieren. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass es geschickter ist, mich nicht direkt darauf auszurichten. Also für mich ist es so, ich möchte glücklich sein, das ist meine Ausrichtung. Und ob unerwacht und unerwacht, die Unterscheidung, die treffe ich nicht mehr. Das Leben passiert einfach durch mich, wie es sich halt zeigt. Und meine Energie richte ich auf was aus oder benutze ich für etwas, was ich als sinnvoll empfinde, nämlich meine Arbeit zu machen. Und ich erlebe das geschickter, als mich zum Beispiel auf Aufwachen auszurichten. Weil das Wollen und das Sehnen, das kann ja auch ganz genau wieder im Weg
Ganz
stehen, ne?
genau, ganz genau. Absolut. Ja. Weil am Ende, ob wach oder nicht, hat der Mensch ja immer noch sein Leben. Das Leben geht weiter. Und der Mensch möchte glücklich sein, wie alle Lebewesen glücklich sein wollen. Und ich bin mir selber genau auf diese Weise lange genug im Weg gestanden. Also die Hartnäckigkeit des Herauskommen-Wollens war das, was mich im Leiden gehalten hat. Und ich gehe völlig mit dir einig. Wenn du dein Leben einfach leben kannst und genießen kannst und so entwickeln kannst, wie es für dich wertvoll erscheint, dann ist doch das gut genug. Also auch aus meiner Perspektive gibt es eben auch da ja keinen Widerspruch. Weil nichts ist besser oder schlechter, obwohl dieser Traum namens Universum offensichtlich eine Evolution hat, in eine Richtung geht und sich auch weiterentwickelt. Und ich glaube, das, was wir Erwachen nennen, ist ein Teil dieser Entwicklung. Gibt es keinen Grund, da mit dem Brecheisen rauskommen zu wollen, Das kann total schief gehen. In meinem Fall hat das viel von meinem Leiden ausgemacht. Ich war über 10 Jahre schwer depressiv, weil ich so dringend raus wollte und mich so verkrampft habe da drin, ging es mir hundsdreckig. Und heute würde ich es genauso sagen wie du. Nur am Ende meiner Reise kam eine Erkenntnis mit hinzu, weil ich habe mit Zen angefangen, weil ich wollte keine Glaubensreligion haben. Ich habe gesehen, die Gläubigen, im Zweifelsfall hauen sich die Köpfe ein. Ich will nichts mit Glauben zu tun haben. Ich brauche irgendwas Überprüfbares. Meditation, Zen-Meditation schien mir karg genug und wissenschaftlich genug zu sein. Später habe ich aber Ramana gefunden. Ich würde auch heute sagen, wenn überhaupt ich jemanden als Meister anerkennen würde, war es Ramana. Und was hat Ramana gewollt? Selbsterforschung. Ich habe nicht verstanden, was er wirklich wollte. Ich habe es nicht verstanden, deswegen habe ich es nicht richtig gemacht. Ich dachte, auch Selbsterforschung ist dann doch am Ende einfach eine weitere Übung innerhalb des Traums. Meditieren, Selbsterforschung, sag mal irgendwelche Mantras aufsagen oder spirituelle Kniebeugen nenne ich das. Ja. Und heute, das, was ich heute tue, du hast gesagt, du weißt nicht genau, was ich tue, du glaubst, ich mache irgendeinen Chat. Ich mache keinen Chat. Was ich mache, ist ein Livestream, wo ich Menschen einlade, Selbsterforschung zu betreiben. Ich beantworte keine Fragen. Weil das ist genau da, wo ich denke, es gibt so viele Antworten da draußen, so viele Leute, wo man eben sich anhören kann oder auch Bücher, wo man lesen kann. Und ich möchte den Fokus auf die Praxis der Selbsterforschung legen, weil, und ich komme jetzt zurück zu dem Bild, dass du erkennst, worum es mir hier geht, für mich. Innerhalb des Traumes glaube ich, ein Mensch zu sein, der noch schläft. Wenn ich mich dann aber frage, wer bin ich, dann beziehe ich mich erst auf diesen Körper. Okay, ich bin dieser Mensch. Und wir wissen ja jetzt, es ist nur ein Traummensch. Also die Frage ist, was ist die Essenz eigentlich, wenn ich erkenne, dass es nur ein Traummensch ist, ein Traumkörper? Und ich gehe tiefer und denke mir, okay, ich bin vielleicht meine Emotionen oder die Ideen, die ich habe, aber wenn ich dann sehe, auch Emotionen erscheinen und vergehen und auch Gedanken erscheinen und vergehen, Ideen, Ideale, die erscheinen und vergehen. Und ich bin der Betrachter dessen. Und ich frage wieder, ja, aber wer bin ich? Wer nimmt denn das wahr? Und dann gehe ich immer weiter zurück und sage, naja, dann ist es halt vielleicht, ich bin Bewusstsein. Und dann sage ich, ja, aber ich bin mir bewusst, dass da Bewusstsein ist. Also wieder scheint es nochmal ein Subjekt weiter hinten zu gehen, was da die Essenz ist. Und wenn ich diesen Weg der Selbsterforschung gehe, dann komme ich am Ende daraus bei dem, der nie geschlafen hat. Das heißt, irgendwann implodiert der Dualismus zwischen ich und du, zwischen mir und der Welt. Diese Trennung, die sagt, ich bin auf der Suche nach etwas, ich betreibe irgendeine spirituelle Praxis. Und für mich ist Selbsterforschung dann etwas, was in dem Film drin geschieht, das die Suche beendet. Dass die Illusion, die auch nur erscheint im Traum, die Traumillusion, dass hier Gebundenheit wäre, dass ich innerhalb eines Körpers gefangen bin, das verschwindet. Und das nenne ich Evolution, weil das passiert in Zeit und Raum. Die Gebundenheit erscheint in Zeit und Raum, die Suche geschieht in Zeit und Raum und das Erwachen geschieht in Zeit und Raum, betrifft den Menschen. Aber wir wissen, wir sind der Traum mit seinen Inhalten. Und egal, was der Traum zeigt, egal, wie er sich verändert, als Traum bin ich immer unbewegt und immer frei. Und es ist egal, ob dieses Universum implodiert oder neu geboren wird. Ich bin immer nur der Traum. Nichts, was innerhalb des Traumes geschieht, kann mir etwas hinzufügen oder mir etwas wegnehmen. Und so ist für mich Spiritualität, spirituelle Entwicklung, einfach nur eine weitere Form innerhalb von Zeit und Raum. Wie eben auch Mensch sein mit sonstigen Sachen, wie Familie haben und arbeiten gehen. Und Selbsterforschung ist meiner Meinung nach heute, nach allem, was ich getan habe, schon fast eine Garantie aufzuwachen. Das, was wir Aufwachen nennen. Niemand wacht auf, sondern nur die Erscheinung der Gebundenheit löst sich auf, wird durchschaut. Die Illusion, jemand zu sein, löst sich einfach auf. Mehr passiert nicht. Da passiert fast gar nichts. Niemand war je gebunden und niemand wacht jemals auf. Und deswegen kann in einem Herzsutra stehen, Nirvana ist Samsara und Samsara ist Nirvana, weil es keinen Unterschied jemals gab. Weil Nirvana und Samsara sind Definitionen innerhalb von Zeit und Raum. Aber wir sind alles unbewegt. Das Fließen fließt nicht. Und wenn ich also jemanden nehme und frage ihn, wer bist du? Dann weiß er im ersten Moment nicht, was ich von ihm will. Und ich wusste es damals auch nicht. Aber wenn ich mit ihm Stück um Stück da durchgehe und dann ihn beobachten lasse, bist du dein Körper oder ist dein Körper ein Teil von dir? Dann kommt schon dieses, ja okay, irgendwie ist es ein Teil von mir, aber ja, ich beobachte diesen Körper, ich kann ihn wahrnehmen, ich spüre ihn. Es gibt eine Instanz, die sich dessen bewusst ist. Und wenn ich dann weiter durch diesen Prozess durchgehe und dieses, okay, ich bin nicht meine Emotionen, ich habe sie bloß. Was bin ich? Ich habe ein Bewusstsein, aber ich bin nicht dieses Bewusstsein. Nämlich das, was dieses Bewusstsein wahrnimmt, ist ein größerer Raum, in dem Bewusstsein erscheint. Ich-Gefühl aber genauso. Da ist Ich-Gefühl. Irgendwie habe ich ein Ich-Gefühl, aber ich bin das nicht, weil ich bin mir dessen bewusst, ich bin mir dessen gewahr. Was auch immer ich sein mag, muss ein größerer Raum sein. Und ich dehne den Dualismus immer stärker auf. Wo ich davor einfach ein Mensch war in der Welt, weiß ich immer weniger, was bin ich wirklich. Und immer mehr wird das, was früher ein Ich war, Teil der Welt da draußen, das Objekt zum Subjekt. Und wenn du diesen Weg zu Ende gehst, kommst du irgendwann an einen Punkt, wo es keinen Sinn mehr macht. Wo du kein Subjekt mehr fassen kannst. Und das ist dann der Moment, wo diese Grundtäuschung durchschaut wird und sich auflöst. Wo der Dualismus an sich als Täuschung identifiziert wird. Und dann ist dieser größere Raum gefunden, nämlich er ist alles. Er ist nicht dahinten, als das So-Sein, das fließende So-Sein. Und alle Dinge erscheinen darin, nur die Täuschung, die wurde jetzt überwunden. In der Evolution des Traumes oder dieser Welt ist der Abschnitt Täuschung überwunden. Und die Reise in Zeit und Raum, der Traum, der Film, spult sich einfach weiter. Und jetzt ist aber klar, es ist nur eine Erscheinung. Und die Erscheinung in ihrer Essenz ist alles, keine Trennung.
Nochmal zur Technik der Selbsterforschung. Also wie ich es verstehe, geht es überhaupt nicht um die Antworten. Also die Antworten brauchen eigentlich gar keine Aufmerksamkeit, sondern es geht einfach zu fragen, wer bin ich, wer hat die Gefühle, wer macht die Erfahrungen, wer hat die Wahrnehmung und einfach mit dem Bewusstsein bei der Wirkung davon zu sein, nicht bei der gedanklichen Beantwortung.
Absolut, bloß nicht bei den Gedanken. Ja. Dann geht wieder die Frage, wer hat diese Gedanken? Wer möchte das wissen? Wer glaubt, das verstanden zu haben? Also du wirst immer auf dich selber zurückgeworfen und deswegen diese Philosophien, letztendlich sehe ich heute tendenziell als Hindernis. Sie mögen ganz am Anfang interessant sein und wichtig sein, um den Verstand zu beruhigen, damit er dann die Technik starten kann. Aber ich sage immer am Ende, alles, was ich sage, muss falsch sein. Mach es einfach, probier es aus. Du wirst sehen, derjenige, nach dem du suchst, das bist du schon immer selbst. Und es ist keine Antwort, die kommt, sondern es ist der Wegfall einer Täuschung. Du gewinnst nichts.
Ja, weil immer schon alles da ist.
Ganz genau. Und die Trübung der Gebundenheit ist nur eine Erscheinung. Es ist wie wenn ich hier schwarze Farbe auf meine Brille hätte. So, oh, ich bin blind. Nein, natürlich nicht. Es ist eine Täuschung, dass ich blind bin. Und wenn ich die Brille runternehme und sage, ach, ich habe immer schon gesehen. Ich dachte bloß, ich bin blind. Aber niemand ist getäuscht. Sondern Täuschung ist nur eine Erscheinung. Das Gefühl, ein jemand zu sein, der getäuscht ist, dieses Gefühl, ein jemand zu sein, ist nicht ein jemand, sondern es ist nur die Erscheinung eines Gefühls. Und genau das ist das, was du in der Selbsterforschung so problemlos erkennen kannst. Weil du suchst nach diesen Gefühlen, ein jemand zu sein. Und alles, was du finden kannst, wird offensichtlich in dieser Unterscheidung, ich kann es aber nicht sein, weil ich kann es wahrnehmen. Was auch immer ich bin, nimm das wahr. Was bin ich? So geht die Reise und da findest du nie etwas. Und dann eben kommt irgendwann die große Öffnung und alles ist einfach.
Ja, die Beschreibung des Weges oder des letzten Teils, was dann passiert, ist hier nicht im Grunde überflüssig, weil es stellt sich für jeden Menschen anders dar. Und wenn ich jetzt beschreibe, wie es zum Beispiel jetzt, wenn du beschreibst, wie es bei dir in Anführungsstrichen passiert ist, das kann die Menschen noch wieder ablenken davon, was bei ihnen passiert. Es können
Du hast
Vorstellungen entstehen,
absolut recht,
wo
ja.
dann der Verstand ist ja auch sehr clever, der vielleicht was kreiert, was diesen Vorstellungen entspricht und was dann verkannt werden kann oder falscherweise als das erkannt werden kann, was es vielleicht gar nicht ist, weil es nur eine Vorstellung
Auf
ist.
jeden Fall. Alles, was ich sage, ist falsch.
Ja.
Und alles, was ich
Aber
mache.
würdest du auch sagen, es zeigt sich für jeden Menschen anders. Der eine, für den ist es dann seine wahre Natur, die auf einmal da ist. Der andere fühlt sich vielleicht zu Hause, so wie er sich noch nie zu Hause gefühlt hat, ohne dass noch einer da ist, der zu Hause ist. Also es kann ja ganz, ganz unterschiedlich sein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, wenn wir ein Beispiel suchen, wenn jemand, sagen wir mal, ein sehr gläubiger Christ ist und aus irgendeinem Grund plötzlich ein Erwachenserlebnis hat, wird er das interpretieren, und zwar in einem christlichen Kontext. Ein anderer, der vielleicht überhaupt nicht an irgendwas glaubt, der erschrickt vielleicht über diesen Zustand und denkt, er muss in die Psychiatrie. Also die Interpretation kann ganz unterschiedlich sein. Und natürlich ist das Leben des Individuums sowieso unterschiedlich. Und trotzdem würde ich jetzt behaupten, dass es eine Konstante darin gibt, dass jeder Einzelne, wenn er nach sich selber sucht, immer den Dualismus überwindet. Trotzdem läuft sein Traum weiter. Also wenn ich im Rollstuhl sitze, Selbsterforschung betreibe und aufwache, dann sitze ich immer noch im Rollstuhl. Der Mensch sitzt immer noch im Rollstuhl. Was wegfällt, ist innerhalb des Traumes das Erleben einer Gebundenheit. Das heißt, jeder Einzelne gewinnt mehr Freiheit. Der Mensch gewinnt mehr Freiheit. Aber es ging nie um den Menschen, weil der Mensch erscheint und vergeht. Viel interessanter dabei ist zu sehen, ich bin schon immer und ewig. Alles. Alles, was hier erscheint, also alles um uns herum, das ist das, was wir sind. Und dieser Körper ist eben nicht Um den geht's nicht. Dieser Mensch hier, dieser Sascha, der erscheint und er vergeht. Morgen ist er schon wieder tot. Und er genießt jetzt seine Reise. Aber das ist, er existiert nicht aus sich selber heraus. Er erscheint bloß. Das heißt, für den Menschen ergibt sich natürlich ein Erwachen und eine Befreiung. Weil davor hat der Mensch gelitten. Danach leidet er nicht. Aber viel interessanter ist diese Erkenntnis, was ich wirklich bin, nämlich die Gesamtheit von all dem. Und dieser Mensch ist nur eine weitere Erscheinung unter vielen darin. Das ist der interessante Aspekt. Die Spirituellen, die gucken immer den Menschen an. Also wenn sie einen Guru anschauen, einen Lehrer anschauen, dann gucken sie den an und sagen, der benimmt sich so oder so. Ist der wirklich so heilig, wie ich immer dachte? Oder ist der wirklich erleuchtet oder ist er nicht erleuchtet? Oder ist vielleicht sogar ein Ego dabei noch vorhanden irgendwo? Also wir messen es an der Figur, die wir da sehen. Und aus meiner Perspektive ist das völlig irrelevant, weil dieser Mensch niemand ist und nie jemand war und morgen schon tot ist. Aber das, was ich wirklich bin, ist immer und ewig schon da und ich werde immer und ewig da sein. Und dieses Menschlein und das, was ich jetzt gerade spreche, ist nur eine Erscheinung in dem Ganzen. Also ich gucke nicht auf den Menschen. Und der Mensch kann sein Ding tun.
Okay, und den anderen Aspekt, den ich da noch ansprechen möchte, ist Ursache und Wirkung. Also du hast es jetzt so ein bisschen so dargestellt, als könnte die Selbsterforschung etwas bewirken. Und da kann ich nicht so ganz zustimmen, weil für mich gibt es eigentlich keine Ursache und Wirkung, sondern alles passiert spontan. Und es kann so aussehen, wie das etwas bewirkt, aber man kann Ursache und Wirkung ja immer auch von zwei Seiten sehen, unbedingt, auch zeitlich von zwei Seiten. Man kann sagen, okay, da stand sowas an, das war einfach das Leben im Lebensfluss gegeben, dass ein Erwachen passiert und darum hat der Mensch vorher Selbsterforschung gemacht. Mhm. Also man kann es immer von zwei Seiten sehen und in Wirklichkeit gibt es keine Ursache und Wirkung, sondern ja, es ist eine Art Mysterium, weil einerseits ist alles vorbestimmt, es kann alles nur so sein, wie es passiert und kann nicht anders sein. Andererseits passiert alles total spontan und ohne Ursache und Wirkung.
Genau, das heißt aber auch, dass alles, was ich sage und behaupte, so passieren muss.
Ja.
Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt aber sagen, ein Lebewesen muss trinken und ich habe Durst und nehme ein Glas und trinke was davon, Ursache, Wirkung, irrelevant, was wichtig ist. Es geschieht, weil dieses Universum, dieser Traum möchte, dass diese Lebewesen erhalten bleiben. Und die Gesetzmäßigkeiten, wie sie erscheinen, verlangen zum Beispiel Flüssigkeit. Ursache, Wirkung muss man jetzt nicht festhalten, aber es geschieht. Und genauso hat Selbsterforschung eine Wirkung, genau wie Wasser trinken eine Wirkung hat oder nicht Wasser trinken eine Wirkung hat. Und ich bin aber ganz einer Meinung, ob es da einen Verursacher gibt, der das entschieden hat. Nein, ganz bestimmt nicht. Es geschieht. Der Film zeigt sich so. Und trotzdem gibt es einen Moment, wo etwas getan wird. Und wenn es sich ergibt, dass jemand Selbsterforschung betreibt, dann folgt darauf auch das, was wir das Ende der Täuschung nennen und das Ende der Suche nennen. Und natürlich würdest du sagen, Moment mal, aber es gibt viele Menschen, die haben nie Selbsterforschung betrieben, sind auch aufgewacht. Ja, auf jeden Fall. Also, spontanes Erwachen, alles Mögliche, verschiedene Grade und Qualitäten von eben Darstellungen innerhalb von Zeit und Raum. Aber ich habe für mich festgestellt, von all den verschiedenen Methoden nichts zu tun, hat auch die geringste Aussicht, dass du irgendwo hinkommst. Also wenn du von hier aus nach Berlin möchtest und sagst, ich warte mal und schaue, ob es sich ergibt, dass ich da ankomme, Nein, du wirst irgendwann feststellen, dass du aufstehst und in ein Auto oder einen Zug oder ein Flugzeug nimmst und dann auch da ankommst, wenn du ankommst. Und so gibt es verschiedene Techniken, die ich verwenden kann, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich aufwache. Und ich habe so viel ausprobiert, speziell Meditation im Sinn, buddhistischen Sinn, Advaita Vedanta, Selbsterforschung nach Ramana falsch verstanden oder schlecht verstanden. Und nach 20 Jahren habe ich habe auf dem Weg immer gesagt, alle Informationen habe ich, ich habe sie, es gibt so viel Literatur. Und ich bin doch intelligent und ich habe alles verstanden und ich arbeite hart. Warum funktioniert es nicht? Und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann ankomme, und etwas Neues zu sagen habe, dann muss ich es denen mitteilen, die wie ich verzweifelt auf der Suche sind. Und das ist das Ergebnis. Dieser Mensch behauptet, Selbsterforschung sei der einfachste und direkteste Weg, der möglich ist. Und ich habe logische Argumente, die das unterstreichen. Dies ist Werbung. Und trotzdem fordere ich jeden auf, probier es doch einfach aus. Was kostet es nicht? Ich sage nicht, dass du 10 Jahre meditieren sollst. Ich sage, du sollst einfach einmal die Zeit nehmen für nur eine Minute, für 5 Minuten und Selbsterforschung betreiben und schauen, was passiert, wenn du diesen Weg gehst.
Ja, ich finde es irgendwie witzig, weil du sagst, eine Zeit lang hat quasi die Suche und dein Verlangen dem Erkennen im Weg gestanden. Aber andererseits, wenn du jetzt rückblickst in deine Geschichte, du weißt ja nichts. Du weißt ja auch nicht, ob nicht gerade das Erkennen erst kommen konnte, nachdem du in Anführungsstrichen falsch gesucht hast,
Ja,
ne?
ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich würde spontan widersprechen. Es hat mich als Mensch innerhalb von Zeit und Raum, als Mensch und als Persönlichkeit natürlich sehr geformt, diesen Weg. Ich habe aber heute das Gefühl, hätte man mir ganz am Anfang meiner Reise Selbsterforschung, hätte, könnte ich heute eine Zeitreise machen. Dem Sascha von damals Selbsterforschung nicht nur beibringen, sondern daneben sitzen und sagen, eine Stunde, Sascha, gib mir eine Stunde, wir machen das gemeinsam, Schritt für Schritt führe ich dich dadurch. Dann denke ich, hätte die Reise von dem Sascha viel, viel kürzer gedauert. Und ich weiß schon, du sagst so quasi, naja, aber es musste ja kommen, wie es kommen musste. Ja, natürlich, hast du recht. Aber du würdest ja auch nur, wenn du nach Berlin willst, eben auch nicht nur rumsitzen und warten und hoffen, sondern es geschieht ja, dass du dann Dinge tust. Und genauso scheint die Evolution halt zu funktionieren. Wenn du sagst, ich habe Durst, dann sag ich nicht, ich habe dein Pech, sondern ich habe das Bedürfnis, dir Wasser zu geben. Und wenn ich jemanden da draußen sehe, der wie ich leidet oder sich sehnt, und ich habe das Gefühl, ich habe was gefunden, ich sage, probier es aus, dann ist das, was passiert. Dann ist es nicht ein jemand, der einem anderen jemanden hilft, sondern es ist das, was geschieht. Ich bin ganz deiner Meinung. Unpersönlich, es geschieht. Und das ist aber das, was geschieht. Ich glaube daran, aus meiner Erfahrung, Selbsterforschung richtig gemacht, der direkte Weg ist. Und dass jeder, der das wirklich mal tut, seine Suche unendlich abkürzen kann. Für jemanden, der 20 Jahre Zen-Meditation betrieben hat, ja, und Advaita Vedanta Quellenliteratur gelesen hat. Und also ich bin ganz happy. Ich freue mich so wahnsinnig, dass ich nicht reden muss, dass ich nichts erklären muss, dass jeder, der Interesse hat, jeden Mittwoch mache ich meinen Livestream, ich beantworte keine Fragen, ich leite an zur Selbsterforschung. Jeder, der mitmachen mag, kann mitmachen. Einfach so.
Also, wie genau geht die Anleitung, indem du erklärst, wie es funktioniert oder funktionieren könnte?
Jeden einzelnen Mittwoch mache ich nur das, ich wiederhole. Ich rede ein bisschen, damit es nicht ganz so langweilig ist, aber im Grunde fordere ich die Leute auf, nach sich selber zu schauen. Ich sage jetzt, während du mir zuhörst, wie erlebst du das, ein jemand zu sein? Wer hört denn hier eigentlich zu? Wer glaubt denn hier eigentlich irgendwas zu tun? Wer erhofft sich denn eigentlich hier irgendwas von? Ja, wer möchte irgendwas loswerden oder gewinnen? Nichts anderes. Ich tue nichts. Ich werfe die Menschen auf sich selber, auf sich selbst zurück. Also im Idealfall würde ich gar keine philosophischen Erklärungen abgeben, sondern nur anleiten. Aber natürlich musst du die Menschen irgendwo bei der Hand nehmen und ihnen und die Unterstützung geben auf der Stufe, die sie halt brauchen. Und die Leute, die mir zuhören, sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Der eine braucht es schon gar nicht mehr und genießt es nur noch. Und der andere ist ein Anfänger und sagt, wovon spricht denn der? Was für ein Quatsch. Ja? Ich höre mir das mal an. Und dem muss ich ein bisschen mehr für seinen Verstand geben. Und ich versuche so spontan, also ich bereite mich nie vor, ich stelle mich dahin und ich leite an zu dieser Selbsterforschung. Ganz, ganz simpel. Ich füge nichts hinzu. Ich werfe die Leute auf sich selber zurück. Wer bist du jetzt in diesem Moment? Wie fühlt es sich an, ein jemand zu sein? Woher weißt du jetzt in diesem Moment, dass du du bist? Warum erlebst du mich nicht als du? Was macht in deinem Erleben mich zu einem jemand anderen? Und was macht dich in deinem Leben zu dir selbst? Wo kommt dieser Unterschied her? Woher hast du die Information, ein jemand zu sein, ein Ich zu sein, der auf einer Suche ist, der erwachen möchte, der sich gebunden fühlt? Wo liegt diese Information? Das tue ich, nichts anderes.
Okay, und tust du das oder könntest du dir vorstellen zu tun, dass du eben die Menschen noch einzeln anleitest, dass sie quasi in Form von Einzelsession, sei es in Persona oder sei es über Skype oder Telefongespräch oder wie auch immer, anleitest?
Technisch natürlich, aber im Grunde habe ich keine Zeit dafür. Mit Arbeit und Familie wüsste ich nicht, wie ich das schaffen soll. Mein 10-jähriges Kind hat Autismus und fordert uns sehr. Und für meine Frau und mich ist schon immer, seit wir uns, wir sind jetzt bald 20 Jahre verheiratet, war Entwicklung und Bewusstsein das Wichtigste. Und ich möchte für meine Familie wirklich da sein können. Und ich habe vor 10 Jahren angefangen, zum allerersten Mal mit Live-Satsangs. Und ich habe es nach kürzester Zeit wieder gelassen. Ich habe gesehen, dass ich noch nicht reif bin. Und ich war überfordert mit den philosophischen Fragen, weil ich wollte keine Fragen beantworten. Und jetzt, 10 Jahre später, bin ich aus der Versenkung wieder aufgetaucht und gesagt, Leute, jeden Mittwoch schalte ich das ein. Wer es haben will, kann es kriegen. Und das ist vereinbar dann mit meiner Familie, mit meinem Leben, was ziemlich voll ist. Also eine 1-zu-1-Session kann ich tun, aber dann muss ich dafür bezahlt sein, weil ich, du siehst, wie ich lebe, das muss finanziert werden. Ich will für meine Familie das haben, für diesen Menschen haben. Also. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es notwendig ist, die 1-zu-1-Geschichten. Es ist alles eigentlich da drin. Dafür habe ich Retreats gestartet. Wenn jemand Genaueres haben will, kann er gerne auf ein Retreat kommen. Da habe ich dann natürlich auch Zeit, in den 3 Tagen einzelne Fragen zu beantworten, innerhalb der Runde. Aber auch da, selbst das Retreat ist nichts anderes als 3 Tage am Stück Selbsterforschung zu betreiben. Dran zu bleiben, Intensität zu schaffen, ein kollektives Gruppenfeld, eine Energie zu schaffen, die es den Leuten leicht macht, Selbsterforschung intensiv zu betreiben.
Wo machst du die Retreats?
Im Haus daneben, Hast du das Gelbe Haus gesehen, als du vorbeigefahren bist? Es war ein Lebenstraum von meiner Frau, ein Seminarhaus zu haben irgendwann. Und als wir hier vor 3, 4 Jahren gebaut haben, haben wir gleich zwei Häuser gebaut, eins für uns und eins als Seminarhaus oder Häuschen, müsste man sagen. Und da habe ich einen Raum, da kriege ich maximal gut 12 Leute in Kaizen. Und das ist natürlich, also wie ich es vorhin gesagt habe, ich wollte ja gar nicht spiritueller Lehrer sein. Und okay, der Mittwoch, der tut dir nicht weh, das schaffst du. Und dann irgendwann so dieses, na, ich habe ein Seminarhaus, ich habe einen Raum. Nein, eigentlich solltest du das zumindest anbieten. Ein Wochenende geht, ja. Und so ist das jetzt entstanden. Jetzt habe ich Retreats. Und worauf kommt oft? Aber nicht ausgesucht. Und wenn du mich fragen würdest, von mir aus ist es mir irgendwo auch zu viel. Aber gleichzeitig ist es so. Ist es so wertvoll? Also ich liebe das, den Menschen zu helfen. Und ich liebe es, wenn sie weiterkommen, sagen, es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und ich höre so oft, zum allerersten Mal funktioniert das. Und die Leute, die zu mir ins Retreat kommen, die sind mein Alter oder älter meist, die sagen, ich bin mein Leben lang unterwegs und endlich. Endlich funktioniert etwas. Ich komme weiter. Und ich sehe immer mich selber. Also nochmal, der mit 13 angefangen hat, der 20 Jahre wirklich gelitten hat, schwer depressiv war, weil ich wollte raus hier und rausgekommen bin. Ich möchte es weitergeben, weil es so einfach geworden ist. Ich hätte mir die 20 Jahre sparen können. Ich war einer, der alles getan hat und alles gelesen hat. Also Buddhismus, Advaita Vedanta. Es durchdringen wollte. Und trotzdem damit kaum irgendwo hingekommen ist. Was ich Wochen und Monate mit Meditieren verbracht habe. Und der Mensch hat sich entwickelt, aber ich bin nicht aus dieser Büchse rausgekommen. Und am Ende war es so einfach. Es lag so nah, weil ich schon immer wach war. Ich konnte nicht rauskommen, weil der Versuch rauszukommen hat mich drin gehalten. Ich habe das nicht gesehen. Und in dem Moment, wo ich gefragt habe, wer will hier raus, musste ich erkennen, dass der fragt, schon immer draußen ist. Die ganze Suche wurde sinnlos. Die Illusion, gebunden zu sein, hat sich einfach aufgelöst. Geblieben ist dieses Leben, dieser Mensch. Und dieser Mensch macht sein Leben, wie es stimmt.
Dieser Mensch heißt eben die Vorlieben, die Neigungen, die
Ja.
Fähigkeiten.
Ja. Ich muss atmen und ich muss trinken. Es gibt vielleicht Leute, die müssten es nicht, aber ich bin ein stinknormaler Mensch. Ich bin kein Guru, ich habe keine spirituellen Allüren, ich beschäftige mich nicht mit Spiritualität oder Esoterik. Ich habe eine Familie, ich habe einen Hund, ich gehe arbeiten, ich muss mich um den Garten kümmern. Ganz profan. Niemand da draußen oder in der Arbeit weiß, dass ich so über diese Themen überhaupt rede oder was damit zu tun habe. Ich habe einfach nur jetzt wieder einen Kanal geöffnet für die Leute, die mich finden wollen oder sollen. Und wenn da keiner draußen ist, der es hören will, ist es genauso in Ordnung, weil niemand war je gebunden und niemand muss aufwachen. Wir alle sind schon immer wach, wir sind schon immer das. Nichts, was hier geschieht, kann mir etwas hinzufügen oder mir etwas wegnehmen. Das gilt für alles. Das so sein, wie es fließt. Das heißt, ich habe keinen Stress. Und wie du sagst, aber es scheint zu geschehen. Momentan tue ich das. Morgen höre ich vielleicht wieder auf damit. Keine Ahnung, was morgen ist. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe ja eh keine Entscheidung. Der Mensch. Es geschieht. Deeds are done, but there is no doer thereof. Keine Ahnung, ich habe. Es ist ein Geheimnis, ein Mysterium, wie du sagst. Ich verstehe es nicht, der Sascha kann es nicht verstehen, weil ich bin als Sascha ein zeiträumliches Teil des Ganzen. Als Teil kann ich das Ganze verstehen, aber wir sind es. Und darin liegt die Selbsterkenntnis und die Erlösung für den Menschen.
Aber der Mensch als Teil kann verstehen, dass er es nicht verstehen muss.
Und das ist aber genau der Punkt. Ich kann es nicht verstehen. Das ist Loslassen. Wie Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und deswegen rede ich so ungern darüber. Weil alles, was ich, auch all das, was wir hier jetzt reden, ist vielleicht für manche Menschen eine Inspiration, aber es ist eine noch größere Gefahr, dass der Verstand etwas damit tut. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich spirituelles Möbelrücken nenne, dass wir innerhalb des Traums denken, ach, ah ja, spannend, und dann mache ich das und dann mache ich das. Und viel lieber hätte ich, dass jemand am Ende sagt, okay, ich soll alles ignorieren, was der Sascha gesagt hat, und ich soll einfach mal nur eine Minute Selbsterforschung betreiben. Wirklich, wirklich tief hinschauen. Was bin ich? Wo kommt die Information her, ein Ich zu sein? Was weiß ich über dieses Erleben von Perspektivität, von Subjektivität, von Bewusstheit, von Präsenz, von Wachheit? Was weiß ich denn eigentlich wirklich? Und dann nach innen gehen und sehen. Das kann ich alles wahrnehmen. Ich kann nicht der Körper sein, ich kann ihn wahrnehmen. Ich kann nicht die Emotionen sein, er wird wahrgenommen. Ich kann nicht die Gedanken sein, es wird wahrgenommen. Ich kann nicht Bewusstsein sein, das wird wahrgenommen. Wachheit kann ich nicht sein, das wird auch wahrgenommen. Ich weiß, dass ich wach bin, ich weiß, dass ich bewusst bin. Von wo wird das wahrgenommen? Dahin gehe ich. Das Ich-Gefühl wird wahrgenommen. Du weißt doch jetzt, dass du ein Ich-Gefühl hast, wenn du noch eins hast. Es wird wahrgenommen von einem größeren Raum. Und am Ende bleibt nichts. Und da bleibst du stehen in dieser Wolke des Nichtwissens. Ich weiß gar nichts mehr. Und es beginnt zu dämmern. Die konditionierte Identifikation von Maya löst sich langsam oder auch schnell auf. Und es wird deutlich, es war schon immer alles da. Es hat nie geschlafen. Das, was ich wirklich bin, war nie am Schlafen.
Gibt es sowas wie ein kollektives Erwachen? Also in dem Sinne hat in der Geschichte des Einzelnen es eine Wirkung, wie es bei den Menschen ist, die in seiner Umgebung leben, oder wie es in der ganzen Gesellschaft ist, wo er lebt, wie spielt das zusammen?
Ich kann nur von meiner Beobachtung reden und ich würde behaupten, ja, seit 2500 Jahren scheint das, was wir Aufwachen nennen, schneller zu werden. Und heute liegt es sehr stark daran, dass die Information so leicht verfügbar ist. Und das ist auch da bist du einer der großen Vorreiter, weil du eben hingehst und sagst, ich bin bereit, vielfältige Informationen bereitzustellen. So leicht und gratis für jeden, überall auf der Welt, einfach abrufbar. Und jeder kann schauen, ob für ihn seine Eintrittspforte darin liegt. Das spricht mich an, ich bin der romantische Typ oder ich bin der eher logische Typ und erfinde etwas auf deinem Portal. Heute sind diese Dinge möglich und ich muss auch nicht mehr heute auf dem Acker arbeiten von morgens bis früh. Ich kann abends mich an den Computer setzen, jetzt TV aufmachen und schauen, was mich anspricht mit meinem Sehnen. Und ja, insofern, ich sehe eine Beschleunigung, radikal. Und ich sehe aber auch Felder. Ich glaube daran, dass es ein Feld gibt. Ich habe es selber in Indien erlebt, als ich in einem speziellen Bewusstseinszustand bin. Der ist nicht wichtig, der Zustand. Aber er kreierte ein Feld und Leute um mich herum hatten spontane Erwachenserlebnisse. Ich beobachte das in meinem Livestream. Ich erinnere die Leute, dass das live ist und dass wir alle miteinander in einem Feld gleichzeitig Selbsterforschung betreiben und dass das einen Unterschied macht. Ich sehe es in den Retreats, wenn 12 Menschen gleichzeitig 3 Tage lang sich auf dasselbe fokussieren. Da ist eine Kraft, die potenziert. Ich weiß nicht, was ich es nennen soll, aber es gibt Kräfte, die wirken, auf jeden Fall. Und ich genieße sie einfach nur. Ich beobachte, ich verstehe sie nicht, aber ich sage, Wasser trinken funktioniert. Es funktioniert. Ich muss es nicht verstehen, aber es klappt. Und genauso funktionieren diese Energien. Wie auch immer.
Wie ist es mit dem, was, glaube ich, die Buddhisten nennen, das noble Gesellschaft? Also aus meiner eigenen Erfahrung, sehe ich einerseits oder verstehe, meine ich, zu verstehen, dass es keine Ursache und Wirkung gibt, aber andererseits sehe ich in meiner Geschichte rückwirkend, dass Zustände von Nicht-Identifikation oft im Zusammenhang mit dem Zusammensein mit Menschen passiert, die auch darauf ausgerichtet sind oder wo ein Wegfall der Ich-Identifikation passiert ist. Also gibt es da einen Zusammenhang? Ja. Ist das hilfreich?
Ja. Also eben gerade wieder nicht aus der Theorie, sondern aus meiner eigenen Erfahrung. Das Beispiel, was ich vorhin gegeben habe, ich hatte da keine Ahnung, was da passiert. Ich war in Nordindien in einem Böhmenkloster für Monate am Meditieren und hatte einen speziellen Bewusstseinszustand erreicht und bin dann mit diesem Bewusstseinszustand unterwegs gewesen. Und das war der Moment, wo ich gesehen habe, dass Leute spontane Erwachenserlebnisse hatten. Das ist das, was er ganz am Anfang meinte, dass dieses Gefühl von einem Ich-Zentrum, auf das sich etwas bezieht, spontan wegfällt. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur gesehen, es wirkt. Und ich war mir klar, das ist jetzt nicht ich, der das tut, sondern es scheint, war meine Interpretation, eine Art Resonanz zu sein zwischen meinem Bewusstsein oder Geist und dem anderen, dass die anderen mit meinem mitschwingen mussten. So habe ich es interpretiert für mich. Und das war meine persönliche Erfahrung, was hat Energien wirklich wirken. Und heute bin ich nicht in diesem speziellen Zustand. Ich könnte ihn vielleicht wiederherstellen. Und vielleicht wäre es auch hilfreich, wenn ich den Zustand wiederherstelle. Aber ich habe nicht die Zeit dafür momentan. Ich bin halt mit Familie und auch Geld verdienen beschäftigt. Wenn ich irgendwann mal retired bin und nicht mehr arbeiten muss, dann werde ich vielleicht wieder mal anfangen und versuchen, verschiedene Bewusstseinszustände herzustellen, um anderen Menschen helfen zu können. Momentan verwende ich das Feld des Retreats am stärksten. Weil das wirkt.
Wie oft bietest du dieses Retreat an?
Ich habe es jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal gemacht. Ich habe jetzt für dieses Jahr 4 Retreats gehabt. 2 habe ich gemacht. Jetzt geht dann gleich das dritte los. Sie sind immer voll. Jetzt fürs nächste Jahr habe ich einfach mal 6 angesetzt. Mal solange die Leute kommen, also wenn die Menschen das haben wollen, sind meine Frau und ich bereit, das anzubieten. Wie gesagt, der Raum ist eh da. Ich muss ja nur rüber spazieren. Und dann ist es halt ein Wochenende. Und dann sagt meine Frau, mach das. Ja, es tut den Menschen so gut. Hilf ihnen doch. Du hast ja alles da. Aber ich habe keine Ahnung, wo das hinläuft. Und ich weiß auch nicht, ob ein Punkt kommt, wo ich sage, Leute, ich komme mit meiner Zeit einfach nicht mehr klar. Das weiß ich nicht. Ich lasse es einfach laufen. Solange die Menschen es haben wollen, so wie jetzt, werde ich es ihnen geben.
Was heißt 3 Tage? Also auch den ganzen Freitag und Samstag, Sonntag? Oder?
Ich beginne Freitag, ich glaube um 2, weil die Menschen kommen von weit her, also bis von der dänischen Grenze kommen die angefahren. Und dass die überhaupt hier ankommen können, beginne ich um 2 Uhr, glaube ich, am Freitag. Und am Sonntag endet es, glaube ich, auch um 2, damit die Leute auch wieder nach Hause kommen. Also ich habe festgestellt, die Leute kommen von sehr weit her, zum Teil, also Österreich, Schweiz und Deutschland.
Und wie sieht es praktisch aus? Also Selbsterforschung unter deiner Anleitung in bestimmten Sessions, wie viele und wie
Im
Pausen?
Grunde geht es bis abends um 9 durch. Und am Samstag fangen wir um 10 Uhr an, wieder bis abends um 9 im Grunde durch, ohne Pausen. Ich werde jetzt anfangen, kleine Pausen zu machen, weil es für manche Leute zu heftig ist. Aber ich möchte den Raum schaffen, die Intensität schaffen, den Fokus schaffen und darin etwas zum Schmelzen bringen. Und deswegen ziehe ich das relativ intensiv durch. Es ist wirklich ein Intensiv. Es ist anstrengend, aber es funktioniert. Und die Leute gehen erleichtert raus. Aber ich möchte dieses Dranbleiben. Und ich unterbreche das auch immer wieder. Also ich erzähle und weise darauf hin, schau zu dir selber hin, wie vorhin. Und wir machen aber Gehmeditation hier draußen mit Sicht auf die Zugspitze. Und ich will, dass die Leute das im Gehen ausprobieren, weil das ist etwas, was man nach Hause nehmen kann. Und am ersten Tag geht es nicht so gut, dann am zweiten geht es schon besser, und am dritten ist es schon ganz einfach, im Gehen sich selber zu betrachten. Wer geht? Wer erlebt das? Und das ist eine dynamische Form, weil ich möchte nicht, dass die Leute irgendwo sitzen und Selbsterforschung betreiben, sondern dass sie sehen, dass das etwas ist, was du jederzeit in deinem Alltag tun kannst. Ich fordere die Leute auf ihrem Klodeckel einen gelben Zettel zu haben, der sie daran erinnert, Selbsterforschung zu betreiben. Eine Sekunde. Immer wieder deinen Alltag zu durchbrechen und innezuhalten und zu sagen, wer bin ich denn eigentlich? Wer tut das gerade? Wer glaube ich zu sein? Und wie du sagst, nicht im Denken, sondern im unmittelbaren Erleben. Und das Retreat soll in kurzer Zeit Dinge sehr, sehr deutlich machen, aber dann nach Hause nehmen und im Alltag leben. Und möglichst in der Arbeit, eben auf dem Klo, am Kühlschrank, auf dem Steuerrad, kleine Reminders, Smartphone, Wecker, 10-mal am Tag, der surrt in der Hosentasche und für eine Sekunde schaust du wieder. Was macht dieses Gefühl aus, ein Ich zu sein in diesem Moment und dahin zu schauen? Ganz lebenspraktisch, ganz im Alltag. Und ich versuche es eben nicht in eine Trance reinzubringen, wo die Leute dann gar nicht mehr wissen, wo sie sind, sondern immer wieder zu unterbrechen, auch Fragen zu beantworten und dann wieder reinzutauchen und wieder rauszukommen. Aber es gibt fast keine Pausen. Intensität.
Und leben die Leute auch in dem Haus, schlafen die im Haus oder haben die Plätze
Nein.
irgendwie
Ich habe auf
außerhalb?
meiner Webseite sehr, sehr ausführlich beschrieben, worum es geht. Und ich habe auch hier in der Umgebung Pensionen und Hotels. Und die Leute suchen sich Unterkünfte und bilden kleine Fahrgemeinschaften und kommen dann hier an bei mir.
Okay.
Und für mich ist das Schöne, ich habe irgendwie nichts, also ich muss nichts leisten. Ich muss nichts erklären. Wenn mich jemand fragt, antworte ich und sage am Ende, es ist nicht wichtig, was ich gesagt habe. Ich muss auch nicht erklären, wo du hinkommst mit der Selbsterforschung. Finde es lieber selber raus. Ich muss auch am Mittwoch, ich muss mich nicht vorbereiten, weil ich habe nichts zu leisten. Ich kann einfach nur die Menschen auf sich selber zurückzuwerfen. Das, was ich tue, ist die Leute auffordern, dran zu bleiben. Einfach nur dran zu bleiben. Sie einzuladen, am Mittwoch dabei zu sein. Sie einzuladen, auf die Retreats zu kommen. Was auch immer für sie taugt.
Du hast deine Frau erwähnt, hat sie eine ähnliche Ausrichtung auf die Selbsterforschung?
Ja.
Und die
Wir haben
Frau?
uns so getroffen, also dass die Menschlichkeit, das Wunder, und die Spiritualität auf jeden Fall. So sind wir uns begegnet in Südamerika, ganz romantisch. Und sie ist aber trotzdem einen eigenen Weg gegangen. Also lange, lange, lange Jahre ist sie, Samapan war ihr wichtiger Meister. Und Ja, aber auch das kam dann irgendwann zu einem Ende. Und das ist so dieses, bei meiner Frau sehe ich dieses leise Aufwachen. Und nicht, was in unserer Kultur so oft gesucht wird, dieses plötzliche, dieses laute Aufwachen, wo so ein deutlicher Kontrast von vorher und nachher ist und diese große Öffnung und auch die 10 Jahre später ist es einfach Alltag. Und ich glaube ganz ehrlich, dass viel mehr Menschen und wahrscheinlich sehr viele Mütter, die nie einen Anspruch haben, Lehrer sein zu wollen, still und leise vor sich hin aufwachen, selber nicht genau wissen, was da passiert. Und bei meiner Frau würde ich behaupten, so wie, das ist das, was ich sehe. Und sie arbeitet in einem spirituellen Bereich, sie arbeitet im Coaching-Bereich, sie unterstützt Menschen darin, ihre Persönlichkeit als Mensch, ihre authentische Persönlichkeit wieder zu entdecken und Bezug zu sich selber wieder zu finden und es im Leben auszudrücken. Also wo ich dann vielleicht eher so dieses Absolute habe, nimmt sie den Menschen dann wirklich an der Hand und sagt, okay, und wie kriegen wir das jetzt in dein echtes Leben rein? Und auch das Seminarhaus, was wir gegründet haben, wir haben es genau dafür gegründet, um da Menschen wie uns einen Ort zu geben, wo sie hingehen können und ihre Talente einsetzen und umsetzen können, anbieten können. Einen spirituellen Ort. Wir sagen für uns, es ist ein Ort des Bewusstseins, der Entwicklung und der Heilung. Und so drückt sich das halt für uns aus. Das ist das Leben, was wir haben. Kleinen Seminarbetrieb unter anderem.
Ja, du hast Heilung erwähnt. Für viele Menschen oder für manche Menschen erscheint es ja so, dass sie sich als traumatisiert erleben. Und ja, das kann parallel laufen. Also zum Beispiel spirituelle Entwicklung in Anführungsstrichen durch Selbsterforschung und gleichzeitig vielleicht Traumaheilung. Aber es gibt auch Menschen, die machen auf andere den Eindruck und vielleicht auch für sich selber, dass sie überhaupt, ehe sie sich auf sich selber, auf das Selbst ausrichten können, dass da erst Heilung passieren muss. Würdest du auch sagen, also es gibt Fälle oder vielleicht passiert es sogar bei dir, dass Menschen zu dir kommen, dass du sagst, okay, du bist hier, aber ich sehe, oder für mich erscheint es so, dass es besser ist, du gehst erst zu einem
Unbedingt,
Traumatherapeuten.
unbedingt. Übrigens bieten wir unter anderem Traumatherapie an in dem Seminarhaus. Es ist das Gucha-Praxishaus. Also Seminar ist ein Teil davon, aber es ist eigentlich hauptsächlich ein Praxishaus, wo verschiedenste Therapeuten, Coaches und Heiler ihre Arbeit tun. Genau für solche Sachen. Traumatherapie ist ein wichtiger Teil davon. Und wer zum Beispiel zu mir aufs Retreat will, muss ein Papier ausfüllen, in dem er mir sagen muss, wenn er der Meinung ist, dass er psychisch nicht stabil ist oder in psychischer Behandlung ist. Dann möchte ich mit diesem Menschen reden und ich möchte ihn auch warnen. 3 Tage so intensiv Selbsterforschung betreiben, ist nicht für jedermann. Und ich habe auch schon jemanden ablehnen müssen, hat gesagt, bitte lieber nicht.
Okay. Dann noch eine Frage, aber da weiß ich nicht, die musst du nicht beantworten natürlich. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, aber mich würde auch interessieren, was du beruflich machst, oder ist das nur Teil einer Geschichte, die beliebig ist, wo du vielleicht gar nicht drüber reden
Ich
willst?
habe kein Problem damit. Mein Lebensweg oder Arbeitsweg war ein bisschen eigenartig. Ich bin Schweizer. Meine Familie hat mehrere Firmen, hauptsächlich im Möbelbereich. Ich habe selber Firmen. Und ich wollte aber nicht in diesem Handel leben. Ich fühlte mich immer wie ein falsch verstandener Poet unter Händlern. Und ich wollte eigentlich raus. Und ich bin dann mit 25 eigentlich losgezogen. Ich wollte nach Japan. Ich wollte nach Kyoto ins Zen-Kloster zu meditieren. Und habe inzwischen halt in Quito gemacht, in Ecuador. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Ich bin nie nach Japan gekommen, sondern nach Deutschland. Und da habe ich den Faden verloren. Was
Ja,
habe ich
wir
erzählt?
waren dabei, dass du kein Händler sein wolltest.
Genau, kein Händler sein wollte. Und ich habe aber feststellen müssen, ich muss mein Geld verdienen und ich muss halt mit den Fertigkeiten arbeiten, die mir damals zur Verfügung standen. Und ich bin jetzt Praxismanager in der Pädiatrie. Ich liebe es, dass ich nicht sowas machen muss wie Handy verkaufen. Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich kann Teil sein eine Möglichkeit, Menschen zu helfen, Kindern in dem Fall. Ja? Und ich bin dann halt Manager, ich muss Finanzcontrolling machen und solche Sachen, aber ich trage meinen Teil dazu bei, dass es Kindern besser geht. Und ich bin Koordinator für klinische Studien. Also wer mich kennt, weiß auch oder von meinen Texten, dass ich mir immer Mühe gebe, eigentlich eben nicht irgendwo in eine Glaubensrichtung abzuschweifen, sondern ich versuche eigentlich zu argumentieren und logisch zu sein und auch mich selber kritisch zu betrachten. Und da kommt halt auch der Kritiker und der Wissenschaftler bei mir dann durch. Und ich mache das gerne, was ich tue, weil ich frei bin in dem, was ich tue, weil ich kreativ sein kann in dem, was ich tue. Aber wenn du mir heute sagen würdest, ich schenke dir 1 Million, dann würde ich ganz bestimmt damit aufhören und würde sagen, wenn es irgendjemanden haben möchte, stehe ich für euch da. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen gehe ich arbeiten und zwar ohne Widerstand. Weil das ist einfach auch nur Leben. Ja? Es ernährt meine Familie, damit können wir einen Urlaub machen. Wunderbar.
Okay, gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest? Oder möchtest du zu irgendetwas, wozu wir schon gesprochen haben, vielleicht noch was sagen?
Es ist schwierig. Ich denke, für mich ist die Herausforderung wirklich, nochmal, weißt du, ich bin einfach einer unter vielen. Und ich habe für mich selber das Glück, dass ich nichts erreichen muss damit. Solange jemand das haben möchte, freue ich mich, es geben zu dürfen. Und ich bin für mich selber so glücklich, weil ich wirklich aus dem tiefsten Herzen das Gefühl habe, nach all der Zeit wirklich ein Instrument zu haben. Und zwar letztendlich das Instrument, was Ramana Maharshi gesagt hat, was Nisargadatta Maharaj gesagt hat, die Essenz vom Advaita Vedanta. Obwohl ich so lange damit zu tun hatte, habe ich es nicht verstanden. Und jetzt kann ich es meiner Meinung nach wirklich transportieren. Ich kann es den Leuten so erklären, dass sie selber die Erfahrung machen, die ich damals trotz der Information nicht geschafft habe zu verstehen. Und das ist meine persönliche Freude. Ich komme mir vor wie ein Gärtner, der guten Dünger hat und gutes Wasser hat und gutes Licht hat und sage, oh, wie schön. Ich freue mich, dass ich daran teilhaben darf. Das ist es. Und so entwickelt es sich. Jetzt bist du hier bei mir. Und ich genieße es. Mensch zu sein, ich zu sein, Beziehung zu haben, Familie zu haben. Dieses Wunder. Wie sieht's mit dir aus? Ist für dich irgendwas? Also es würde mich wirklich interessieren, weil du interviewst so viele Menschen und jeder ist ganz individuell. Jeder steht als Mensch auf einer unterschiedlichen Stufe. Ich bin überzeugt, du siehst in all diesen Lehrern unterschiedliche Grade von Egoismus immer noch. Nein?
Nee, also ich suche nicht nach Egoismus. Also
Aber du siehst diese Persönlichkeiten, wie sie durchdrücken.
ich sehe das, was ich sehe, aber ich beurteile das nicht als Absolutität. Also ich sehe die Resonanz, die ich wahrnehmen kann. Und wenn ich weniger Resonanz wahrnehme, dann sage ich weniger, dann urteile ich erst recht nicht, weil meine Erfahrung ist, um wirklichen Menschen sehen zu können, muss Resonanz da sein. Und wenn keine Resonanz da ist, ist es besser, über den Menschen nichts zu sagen. Und wenn keine Resonanz da ist, weiß ich auch nicht, ist es die fehlende Resonanz oder ist derjenige nicht authentisch? Das kann ich nicht beurteilen.
Ich höre dich. Ich glaube, mir ging es gar nicht darum, ob du über jemanden urteilst, sondern ich wollte nur sagen, in deinem Garten siehst du so viele verschiedene Blumen. Sie sind alle unterschiedlich. Sie sind alle Blumen, aber sie sind unterschiedlich. Große Blumen, kleine Blumen, stark duftende, vielleicht mehr stinkende Blumen. Und du weißt, sie sind alle Blumen und sie sind alle wunderschön darin. Aber du begegnest so vielen unterschiedlichen Blumen und du gehst hin und machst Interviews, auch mit mir. Und ich möchte deine Frage eigentlich zurückwerfen und sagen, okay, du hast deine Fragen gestellt. Ist bei dir etwas für dich, wo du sagst, weiß ich jetzt nicht, lasse ich einfach mal so stehen? Oder würdest du eigentlich gerne den einen oder anderen Punkt nochmal genauer nachfragen?
Ich spüre einfach Anziehung und Resonanz zu bestimmten Menschen und zu manchen mehr oder weniger. Und wo mehr ist, ist natürlich auch mehr Anziehung und mehr Wunsch, Gemeinsamkeit. Und es ist ja auch so, dass sich mit manchen Lehrern auch eine persönliche Freundschaft ergeben hat oder Lehrerinnen. Und das genieße ich natürlich sehr.
Also ich sehe es übrigens genauso wie du, diese vielen Menschen, die mit mir in Kontakt treten, per Mail oder per Telefon, per Skype oder im Retreat, jeder ist eigen. Und mit dem einen schwinge ich natürlich auch mehr als mit dem anderen, gar keine Frage. Ja. Und ich denke, dir geht es genauso, aber ich liebe sie alle.
Und deine Hinweise und auf Selbsterforschung, die verteilst du an alle gleich. Da hat die
Auf jeden
Resonanz
Fall.
nicht so eine Wirkung drauf, oder?
Nein, weil ich ja auch keine fast gar nicht 1:1 mache. Fast gar nicht. Im Grunde gar nicht. Ich mache eigentlich nur diesen Mittwochkanal. Er kostet nichts. Jeder kann sich einfach einschalten. Wer es haben will, kann es nehmen. Und ich kriege Resonanz. Ich kriege unglaublich liebe Dinge jedes Mal. Und ich freue mich ganz persönlich über diese positive Resonanz. Es ist schön für mich, teilhaben zu können an diesem Wunder des Erwachens. Auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, dass ich Samen sehe, die vielleicht erst irgendwann aufgehen. Und auch Samen sehe, die vielleicht in diesem Leben gar nicht aufgehen. Und natürlich gibt es keine Einschränkungen, weil es nicht um mich geht. Und ich weiß, dass es aber auch nicht um den anderen geht, weil ich sehe den anderen nicht als einen jemand. Ich sehe den anderen nicht als gebunden und ich sehe ihn auch nicht als etwas, was befreit werden muss. Sondern ich sehe, dass einfach diese Geschichte hier in Raum und Zeit sich ausspielt. Und ich weiß, dass wir alle das schon immer sind, schon immer wach sind. Deswegen kann ich diesen Traum genießen. Und Ramana hat es so gesagt. Wenn jemand zu mir kommt im Traum und ein Glas Wasser will, warum sollte ich es ihm verwehren? So genieße ich diese Reise, die wir hier Gebundenheit und Erwachen nennen. Und alles ist gleich darin, die guten wie die schlechten Tage. Ich bin der Traum. Ich bin das, was ist. Und dieser Mensch, das Ich-Gefühl und alles andere erscheint und fließt über Milliarden von Jahren. Und in Wahrheit ist nie Zeit vergangen. Und ich spiele das Spiel mit, weil das scheint meine Rolle zu sein.
Okay, ich danke dir fürs Interview.
Ich danke dir, dass du da warst.